Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hallo Christoph. Wir haben ja hier in den letzten Folgen stark auf die USA geschaut, vor allem wegen den jüngsten Präsidentschaftswahlen dort. Wir waren also viel auf den Westen von Europa aus gesehen konzentriert und heute wollen wir deswegen mal auf die andere Seite schauen, also nach Osten, nämlich nach Russland. Besonders unter Putin hat sich dort ja einiges verändert. Es ist schon auf eine furchtsame Art beeindruckend, wie er Russland über so viele Jahre hinweg immer stärker kontrolliert hat. Seit 2000 ist er tatsächlich an der Macht und irgendwie fühlt es sich so an, als ob die Freiheit der Menschen dort seitdem immer weiter eingeschränkt wurde. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, wie sich Russlands Außenpolitik entwickelt hat. Ich meine, die Annexion, der Krim und dann der Krieg in der Ukraine, das sind ja schon ziemlich drastische Schritte. Es scheint, als wolle Putin Russland als eine Art Gegenpol zum Westen darstellen. Und das hat eben auch Auswirkungen auf uns, auf Deutschland, auf Europa. Die Attacken auf Europas liberale Demokratien sind nämlich schon lange keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Und deswegen haben wir heute eine Expertin eingeladen, um darüber zu sprechen, was Russlands Angriff auf die Ukraine und Putins Haltung für uns bedeuten. Starten wir in die Folge, oder?
Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Gesine Dornblüt. Gesine Dornblüt studierte in Hamburg Slawistik und Journalistik. Seit 1992 arbeitet sie als freie Journalistin zunächst für Tageszeitungen, später für den Hörfunk und gründet zusammen mit ihrem Partner Thomas Franke das Büro Texte und Töne in Berlin. Als Reporterin berichtet sie aus Russland, der Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Moldawien und vom Balkan, produziert Alltagsreportagen, Langzeitdokumentationen und politische Analysen über regionale Konflikte, Demokratisierung und Menschenrechte. Sie gehört zu den wenigen freien Journalisten, die für die ARD regelmäßig in den Südkaukasus gefahren sind. Von Februar 2012 bis Anfang 2017 war sie als Auslandskorrespondentin für das Deutschlandradio in Moskau tätig. Ihre Erlebnisse dort verarbeitete sie 2017 im Radio-Feature Drei Löcher im Kap Kafka und schrieb den Bestseller Jenseits von Putin. Ihr letztes Buch, auch darüber wollen wir heute sprechen, trägt den Titel Putins Gift und behandelt Russlands Angriff auf Europas Freiheit. Starten wir in das Interview.
Hallo Frau Dornblüt, schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, hallo, ich freue mich.
Sie kennen Russland aus eigenem Erleben. Sie haben als Korrespondentin lange dort gearbeitet. Sie haben Bücher über Russland geschrieben. Jetzt hat Olaf Scholz seit 2 Jahren zum allerersten Mal mit Wladimir Putin telefoniert. Warum hat er das getan und zu welchem Ergebnis führt das?
Ich denke, das ist vor allen Dingen dem Wahlkampf geschuldet. Wir haben massiven Druck vom BSW, aber auch von der AfD, immer wieder der Ruf nach Dialog und nach Verhandlungen. Und ich denke, da hat Scholz einfach reagiert und hat angerufen. Es kostet ja auch nichts. Ich verstehe die Aufregung darüber, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Man kann ja da anrufen, einfach um festzustellen, und das war ja auch das Ergebnis des Telefonats, Putin bewegt sich nicht. Diejenigen, die nach Verhandlungen und Dialog rufen und meinen, das würde die Waffenlieferungen an die Ukraine ersetzen, die glauben ja irgendwie, dass Putin zu Verhandlungen zu bewegen wäre. Und das ist ja das Ergebnis dieses Telefonats unterm Strich, dass das nicht der Fall ist. Das ist die eine Message. Das andere ist natürlich die Frage, wie ist Scholz da aufgetreten im Telefonat? Das ist immer ein bisschen blöd, dass wir das letztendlich nicht wissen. Ich stehe auf dem Standpunkt, man muss mit Putin reden, aber aus einer festen Position heraus, aus einer Position der Stärke heraus, durchaus, indem man Konsequenzen aufzeigt. Sprich, wenn du morgen erneut Energieinfrastruktur in der Ukraine angreifst, dann wird das die und die Konsequenzen haben. Und ich fürchte, dass Scholz das nicht gemacht hat.
Man spricht ja oft von strategischer Ambiguität, den Gegner bewusst im Unbewussten lassen, darüber, was man als nächstes vorhat. Das scheint ja Scholz auch eine ganze Weile lang befolgt zu haben, dieses Prinzip. Amerikanische Präsidenten haben, inklusive Joe Biden, sich dessen immer befleißigt. Was halten Sie davon? Wie wirkt sowas auf Putin?
Ja, das ist wichtig, die Optionen offen zu lassen und den Gegner im Unklaren zu lassen. Und meiner Meinung nach ist das in letzter Zeit nichts oft genug geschehen. Ganz im Gegenteil, es wurde eben gerade auch von Olaf Scholz, wurden eigene rote Linien gezogen und wurde gesagt, was man nicht macht, zum Beispiel Taurus zu liefern, was meiner Meinung nach eine unnötige Selbstbeschränkung ist, die Putin im Zweifelsfall eher darin bestärkt, dass er es mit einem Schwachen gegenüber zu tun hat. In Deutschland, in der EU, in der NATO.
Mhm. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit einem führenden Außen- und Sicherheitspolitiker im Bundestag zu reden. Name sei jetzt hier nicht erwähnt, aber der sagte, dass die Idee einer Grenze im realen Kriegsgeschehen sowieso eine Fiktion ist. Niemand in der Ukraine oder auf russischer Seite würde sich Gedanken groß darüber machen, wo denn genau der geografische Grenzstrich läuft. Viel wichtiger sind Artilleriereichweiten, dazu erobernde Gebiete. Und es wird sowieso von beiden Seiten in die andere Richtung über die Grenze hinweggeschossen. Deswegen sei Taurus, dass die Meinung des Sicherheitspolitikers überhaupt gar kein prinzipieller Unterschied. Der einzige Unterschied zwischen Taurus und der heute eingesetzten Munition sei, dass man mit Taurus einen Schuss brauche, um eine Flugabwehrstellung außer Gefecht zu setzen, weil per Konturflug Taurus die russische Luftabwehr umfliegen kann. Wohingegen heute das gleiche Ziel mit sehr unpräziser Munition, mit Artillerie, mit weniger präzisen Raketen erreicht wird. Am Ende wird die russische Luftüberwachung auch ausgeschaltet, aber mit viel höheren Schäden an Zivilbevölkerung, an Zielen, die gar nicht gemeint waren, und mit viel höherem und massiveren Einsatz. Ist das richtig?
Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich bin keine Militärfachfrau. Ich habe eine andere Erklärung gehört mal für das mir unverständliche Zögern von Olaf Scholz. Und zwar, dass ja der Taurus sozusagen unsere, also der deutschen Top-Waffe ist sozusagen. Und in den anderen Staaten, die liefern, also Großbritannien und Frankreich und letztlich auch die USA, da sind Folgemodelle schon viel weiterentwickelt und die werden nicht länger darauf angewiesen sein. Das heißt, wenn da im Zweifelsfall irgendwelche Daten dann doch in russische Hände fallen, das ist ja immer die Befürchtung, dann hat das nicht so weitreichende Konsequenzen, wie es für Deutschlands Verteidigung hätte. Auch da, das ist nur eine Variante, die ich gehört habe, schien mir aber gar nicht so unplausibel.
Zumal Taurus ja auch schon 20 Jahre alt ist. Das ist zwar unsere modernste Technik, das heißt aber noch lange nicht, dass es moderne Technik ist.
Ja, und man muss sich aber auch immer klar machen, keine einzige Waffengattung, keine einzige neu gelieferte Waffe wird irgendwie eine grundlegende Wende in diesem Krieg bringen. Leider ist das so inzwischen. Das wäre vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, erst recht vor 10 Jahren oder fast 11 Jahren, die dieser Krieg ja schon dauert, wäre das natürlich anders gewesen. Aber inzwischen ist es so, natürlich braucht die Ukraine alles nur Erdenkliche an Waffen und auch an diplomatischer Unterstützung und sonstiger Unterstützung. Aber jetzt sich wieder komplett für die nächsten paar Wochen bis zur Bundestagswahl ausschließlich auf Taurus zu konzentrieren, das wäre sicherlich auch fatal und das Falsche.
Wie nimmt denn Putin aus seiner Warte, das kann man natürlich nur spekulieren, aber wenn es jemand spekulieren kann, dann sind Sie das, die deutsche Friedensbewegung, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, war? Sind das aus seiner Sicht, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber nützliche Idioten, die sich sozusagen aus irgendeinem Grunde seine eigene Position zu eigen machen und sie in den Westen hineintragen? Wie geht er damit um? Wie denkt er darüber?
Na, es gibt ja sogar, das ist inzwischen herausgekommen durch Recherchen und durch Datenleaks. Es gab ja sogar strategische Papiere aus dem Kreml, in denen es Vorgaben gab, die formuliert wurden, wie viel Prozent in Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt die AfD wählen sollen, wie viele antieuropäisch denken sollen und so weiter und so fort. Also da wird schon, das ist eine Größe, mit der kalkuliert wird im Kreml und auch von Putin kalkuliert wird. Und es fällt ja auf, dass die AfD, aber insbesondere Sarah Wagenknecht, wirklich teilweise wörtlich die Nachrichten, die falschen Narrative oder manipulativen Narrative wiederholt und verbreitet, die aus dem Kreml kommen. Das ist was, was ich schon ganz lange beobachte. Ich war ja von 2012 bis 2017 Korrespondentin in Moskau. Und das Arbeiten als Journalistin wurde immer schwieriger, weil man eigentlich keine Interviews mit Regierungsvertretern oder Beamten mehr machen konnte, die irgendwie reflektiert waren. Es war immer so, dass erst keiner was gesagt hat, dann hat Putin was gesagt, dann oder sein Sprecher, und dann haben die nächsthöheren oder die Politiker unter dem Level haben die Sachen wiederholt und dann ging das bis nach unten und man hat, egal wen man gefragt hat, immer die gleichen Nachrichten gehört. Und genauso ist es jetzt, dass auch von den, ich sag mal, etwas despektierlich Lautsprechern in Deutschland, sprich Sarah Wagenknecht, genau dieselben Nachrichten auch verbreitet werden.
Wenn wir die Uhr einmal einige Jahrzehnte zurückdrehen, NATO-Doppelbeschluss, Helmut Schmidt, der ihn damals durchgesetzt habe, die Friedensbewegung, die damals im Bonner Hofgarten demonstriert hat, ich war auch dabei, die hat von Helmut Schmidt vorgehalten bekommen, dass ein wichtiger Teil dieser Friedensbewegung direkt von Moskau finanziert und gesteuert sei. Das habe ich damals als Defensivbehauptung und als politische Lüge empfunden, aber wie sich dann historisch herausstellte, hatte er recht. Es war tatsächlich natürlich nicht durchgehend, also ich war nicht von Moskau bezahlt und bestimmt der größte Teil der Menschen dort nicht, aber diejenigen, die die größten Plakate hatten und die größten Fahnen geschwungen haben und am lautesten ins Megafon gerufen haben, wie sich hinterher herausstellt, waren tatsächlich von Moskau finanziert, mindestens aber gesteuert. Da musste ich mein voreiliges jugendliches politisches Urteil revidieren. Helmut Schmidt hatte an der Stelle recht. Und Helmut Kohl, der das später wiederholt hat, auch.
Ja, das ist so.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, ist das richtig, ja?
Ja.
Ist das auch Ihre Erkenntnis?
Naja, das ist so. Und mit dieser ganzen Friedensbewegung heute, und da haben sich ja auch die DDR-Friedensbewegung und die westliche Friedensbewegung dann irgendwann getroffen, auch in den 90ern und bis heute, die machen ja einen Kardinalfehler. Die glauben, dass die Öffnung und die Gesprächsbereitschaft von Seiten der Sowjetunion, also sprich Gorbatschow, dass das irgendwie ja wegen Friedensdemonstrationen und Gutwilligkeit und es war irgendwie der Zahn der Zeit und so, dass das alles so einfach so irgendwie zustande gekommen ist. Aber es war ja dahinter auch ganz massiver Druck, eben auch durch die Stationierung der Waffen in Deutschland. Und ohne die hätte es diese Gesprächsbereitschaft und die Einsicht der Sowjetunion, dass sie sich totrüsten würden, hätte es nicht gegeben. Und das fällt leider heute immer in der Diskussion unter den Tisch und besonders bei denen, die eben sagen, wir müssen reden, und dieser Spruch Frieden schaffen ohne Waffen, oder auch, also in meiner Jugend noch war, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, das ist schön gedacht, wir waren idealistisch, aber die Zeiten haben sich geändert und wir haben eben in Europa jemanden, Putin, und nicht nur Putin allein, sondern große Teile der Gesellschaft, die dahinter stehen, die eben all diese Friedenssprüche wahrscheinlich kennen, aber sie eher ausnutzen und eben einen blutigen Aggressionskrieg gegen die Ukraine führen und auch gegen andere Staaten einen Krieg führen.
Sie wahrscheinlich genauso wenig wie ich hätten sich jemals träumen lassen, dass Ronald Reagan mit seiner Politik recht gehabt haben könnte, der den Beschluss ja mitgetragen hat, der für eine Aufrüstungspolitik war und der irgendwie intuitiv gespürt hatte, obwohl er Schauspieler aus Hollywood war, dass Russland wirtschaftlich marode ist und sich einen Rüstungswettlauf mit dem Westen, mit den USA nicht würde leisten können. Was am Ende dann tatsächlich zum wirtschaftlichen und damit auch zum staatspolitischen Bankrott des Systems geführt hat. Hätten Sie jemals für möglich gehalten, dass das Schauspieler Ronald Reagan, Ex-Gouverneur von Kalifornien, als Präsident ein so starkes, intuitives Gespür für die Innenseite Russlands haben könnte und damit auch noch Recht behalten würde?
Ja, es gibt so Dinge, das ist unangenehm, wenn man bestimmten Leuten im Nachhinein Recht geben muss. Ich weiß nicht, ob das sein persönliches Gespür war. Es gibt dann ja auch immer noch eine Menge Berater. Aber es gibt einfach Entwicklungen, das muss ich selber auch sagen. Ich bin ja auch Mitte der 80er Jahre habe ich angefangen, Russisch zu lernen in Niedersachsen, also in Westdeutschland. Dann kam Gorbatschow, meine Eltern sagten immer, oh, du wirst übersetzen für ihn und so. Ich wollte dann aber lieber Journalistin werden. Und es war einfach eine Zeit des Aufeinanderzugehens. Und wir haben alle gedacht, wir brauchen keine Waffen. Es gibt andere Mittel, um Frieden zu schaffen. Und das war natürlich eine Zeit, in der alles voranging und es sah so aus, als würden wir alle in Frieden und Demokratie und Freiheit leben. Und ich erinnere mich gut, als ich 2014 im Sommer Urlaub machte in Frankreich und da waren Militärflugzeuge, Kampfbomber am Himmel, die geübt haben. Und ich war im Urlaub und ich hätte mich natürlich immer geärgert, dass meine Urlaubsruhe gestört wird durch Militärlärm, durch Fluglärm. Aber in dem Moment habe ich gedacht, wie weit ist es gekommen, dass ich jetzt hier sitze und mich freue, dass wenigstens die Franzosen anscheinend eine funktionierende Luftwaffe haben. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube, in der deutschen Gesellschaft ist das bei weiten Teilen noch überhaupt nicht angekommen, wie ernst die Lage ist und dass wir dem etwas entgegensetzen müssen, alle zusammen. Nicht nur mit Waffen, überhaupt nicht. Da werden jetzt viele entsetzt sein über das, was ich gesagt habe. Dazu gehört natürlich auch Diplomatie und natürlich gehört dazu auch Wehrhaftigkeit und Resilienz in der eigenen Gesellschaft, um eben diese falschen Narrative und Manipulationen, die zum Beispiel Sarah Wagenknecht verbreitet, auch erkennen zu können und dagegen argumentativ auch gegen angehen zu können.
Hm. Wie wäre Putin denn beizukommen? Sie haben das gerade schon angedeutet. Wehrhaftigkeit, eine Sprache der Stärke sprechen. Was noch müsste man tun, um Putin klarzumachen, dass er so nicht weitermachen kann?
Ja, das ist ein weites Feld, so wie Sie die Frage stellen. Also einmal, es geht ja nicht nur darum, oder fangen wir damit an, wie kann man jetzt Putin dazu bringen, diesen Krieg nicht so weiterzuführen, wie er ihn führt? Wie kann man ihn, was am dringendsten ist, davon abhalten, die angesparten ballistischen Raketen jetzt im Winter, wenn es die Ukraine besonders trifft, gegen Energieversorgung und gegen zivile Ziele, auch gegen militärische Ziele einzusetzen? Das ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, da gibt's nur wenig Chancen. Klar ist, man muss weiter Druck aufbauen. Und das geht ja. Das geht auch durch Sanktionen zum Beispiel. Nehmen wir die Öllieferungen. Da ist noch Luft drin. Die Atomenergie, da ist noch überhaupt niemand rangegangen. Da sitzen natürlich die Franzosen, die da abhängig sind, auch von Russland, die dagegen sind. Sanktionslöcher stopfen.
Das hieße Uranboykott oder was hieße das?
Brennstäbe vor allen Dingen, ja. Da sind wir in Deutschland, wir bekommen da nur ganz, ganz wenig. Das fällt nicht ins Gewicht, aber da ist natürlich Frankreich mit seiner großen Atomindustrie sehr, sehr stärker involviert. Und das sind auch Milliarden, die in Russlands Kriegskasse fließen. Und ganz wichtig ist aber auch Geschlossenheit und mit einheitlicher Stimme innerhalb der NATO zu versichern, dass die NATO tatsächlich eingreifen wird, in welcher Form auch immer. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Also von vornherein Dinge auszuschließen, das signalisiert Putin, dass er ungehindert so weitermachen kann. Und er hat zurzeit Rückenwind und es läuft für ihn auf dem Schlachtfeld mühsam, aber nicht schlecht. Russland ist da gerade im Vorteil.
Mhm. Nun behauptet Donald Trump als neu gewählter Präsident, er könnte in wenigen oder wolle in wenigen Tagen Frieden schaffen. Würde das gehen? Ist das eine Wahlkampfbehauptung? Wie wird das in der Realität aussehen?
Es ist nicht nur eine Wahlkampfbehauptung. Es kann sein, dass Donald Trump das tatsächlich glaubt. Das Problem dabei ist, es geht wahrscheinlich in erster Linie um einen Waffenstillstand. Und wenn man über Frieden redet, kann man ja auch über unterschiedliche Arten von Frieden reden. Es gibt einen schmutzigen Frieden, es gibt einen gerechten Frieden, es gibt einen nachhaltigen Frieden. Und was die Ukraine möchte, und ich denke, das ist auch ganz stark in unserem europäischen Interesse, das ist ein gerechter Frieden, ein nachhaltiger Frieden. Das heißt, ein Frieden, der vor allen Dingen abgesichert ist mit Garantien, und zwar mit wirklich wasserdichten Garantien, dass Russland, wenn es jetzt zu einem Waffenstillstand kommen sollte, meinetwegen auch zu Gebietsabtretungen, dass Russland dann nicht einfach nur Luft holt und weitermacht. Das ist nämlich wirklich die begründete Befürchtung. Erstens, weil Russland weiter stark rüstet und ja auch Rüstungsgüter von China, vom Iran, von Nordkorea bekommt. Und weil ja auch die Ziele aus Moskau ganz klar definiert sind, da geht es nicht um ukrainische Gebiete und Gelände, Territorien, sondern da geht es darum, die Ukraine zu unterwerfen, sprich die Regierung abzusetzen, eine pro-russische, Putin-gefällige Regierung zu installieren, die Ukraine zu demilitarisieren. Und das hat alles mit einem gerechten Frieden nichts zu tun.
Yuval Noah Harari mit seinem neuen Buch Nexus war vor einigen Wochen in Berlin, große Lesung im Tempodrom. Und er hat bei dieser Lesung und auch bei vielen anderen Lesungen auf einen Punkt aufmerksam gesagt, dass wir das Wort Imperialismus in unseren Sprachschatz metaphorisch, umgangssprachlich eingesetzt haben und viel zu schnell dabei sind, von Imperialismus zu sprechen und damit den Begriff inflationieren und gar nicht mehr in der Lage sind, wenn er denn wirklich auftritt, ihn tatsächlich zu benennen. Also er nannte als Beispiel, dass wir immer super schnell dabei sind zu sagen, das ist Kulturimperialismus oder kulturelle Aneignung. Aber wenn dann echter Imperialismus stattfindet, dann sehen wir ihn nicht mehr. Und er bezeichnet das, was Russland zurzeit macht, als echten Imperialismus, weil, wie Sie gerade sagen, eine Beherrschungs-, Besiedlungs-, kulturelle Unterwerfungsstrategie verfolgt wird. Jedes Territorium wird unterworfen, eingegliedert, annektiert, unter russische Verwaltung gestellt und kulturell auf links gedreht oder auf russische Werte gedreht. Und Harari, ich zitiere ihn, sagte, das hätten selbst die Amerikaner beim Irakkrieg nicht gewollt. Man kann den Irakkrieg für falsch halten, aber Tatsache ist, die USA wollten den Irak niemals annektieren und haben sich dann auch bald zurückgezogen. Sehen Sie das so, dass der, sehen Sie das ähnlich wie Harari?
Absolut, da hat er recht. Und das ist ja auch was Thomas Franke und ich in unserem Buch in Putins Gift recht ausführlich darstellen, eben wie Russland jetzt nicht nur in der Ukraine so vorgeht, sondern in den letzten 30 Jahren besonders oder in den letzten gut 20 Jahren unter Putin in der Nachbarschaft, in Georgien zum Beispiel, in den dortigen Regionen Abchasien und Südossetien, einerseits Not schafft, Konflikte schürt und dann aber die russische Staatsbürgerschaft, russische Pässe ausgibt als Lösung, damit die Leute, die da in den Separationsgebieten ansonsten überhaupt nicht reisen können und keine Chancen haben auf internationalen Austausch, damit die eben den russischen Pass als Ausweg sehen, auch als Renten, auch um russische Renten zu bekommen und dergleichen mehr. Und das sind solche, ich sag mal, miesen Tricks, mit denen der Kreml arbeitet. Aber es geht darum, darüber hinaus auch um die sogenannte russische Welt, von der Putin ja seit einigen Jahren verstärkt redet. Das ist so ein Konstrukt, so ein pseudo-ideologisches, pseudo-historisches, bei dem er sagt, im Grunde sind alle, die noch nicht mal Russisch als Muttersprache haben, aber sich für die russische Sprache begeistern und mit der russischen Geschichte identifizieren, das sind alles Russen. So. Und daraus folgt dann, dass Russland die im Fall von Konflikten auch mit militärischen Mitteln kriegerisch verteidigen darf. Das ist dann die Grundlage für die russische Aggression. So war das jetzt auch vor allen Dingen in der Ukraine schon 2014 im Donbass und jetzt 2022 nach der Großinvasion. Um auf das Wort Imperialismus zurückzukommen, ich glaube schon, dass es zutrifft auf Russland, nicht erst in den letzten Jahren, sondern während der Sowjetzeit, denn es war ja keineswegs so, dass die russische Nation gleichgestellt war mit all den anderen Völkern innerhalb der Sowjetunion, sondern das war primus inter pares. Also das waren diejenigen, die die anderen zurückgedrängt haben und die russische Sprache wurde den Menschen aufgedrängt. Es war auch schon so unter den Zaren, in der Zarenzeit. Also Georgien sagt, wir waren 200 Jahre unter russischer Knute und von Russland besetzt. Also diese imperialistische Geschichte ist eine ganz, ganz präsente und das riesige Problem ist, dass die russische Gesellschaft sich dessen zu ganz weiten Teilen überhaupt nicht bewusst ist. Und dann ist mir jetzt eins noch wichtig zur Motivation. Ich glaube aber nicht, dass letztendlich Imperialismus, imperialistische Gelüste der wichtigste Grund und Auslöser für Putin waren, die Ukraine zu überfallen. Sondern da geht es um was ganz Banales. Da geht es schlicht und einfach um Machterhalt. Denn in der Ukraine gab es 2003 und später dann 2013/14 gab es Protestbewegungen, da gab es den Maidan, da sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um sich von der korrupten Elite zu verabschieden, um Wohlstand, um Gerechtigkeit zu erkämpfen mit friedlichen Mitteln. Und da hat Putin gesehen, das ist gefährlich, das könnten die Menschen in Russland nachmachen und dann wird es gefährlich für mich und meine Macht. Und das ist eine nach wie vor die ganz zentrale Motivation, das darf man nicht vergessen, denn es handelt sich bei dem Regime in Russland um eine Mafia-ähnliche Clique und um unglaublich reiche Menschen, die einfach vor nichts mehr Angst haben als vor dem eigenen Machtverlust.
Abschließende Frage, gibt es aus Sicht der NATO des Westens so etwas wie Imperial Overstretch? Moldawien würde natürlich auch gerne unter den Schutz der NATO kommen. Die Ukraine hat es ja sehr deutlich auch gemacht. Das Baltikum würde wahrscheinlich längst überfallen sein, wenn sie nicht unter dem Schutz der NATO wären. Aber je weiter die NATO wächst, desto größer, Arbeitshypothese, würde mich Ihre Meinung interessieren, die Sorge, ob Artikel 5 wirklich eingehalten wird. Also fliegen dann Amerikaner wirklich Einsätze, um Litauen, Estland, Moldawien oder die Ukraine zu verteidigen? Glauben Sie, dass der Artikel 5, die gegenseitige Beistandsgarantie, erodiert, unterwandert, unterspült wird, je größer das Territorium wird? Oder ganz im Gegenteil, das ist so eine Art Abschreckungsgrenze, die gerade durch die Größe an Bedeutung gewinnt?
Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Also im Fall der Ukraine ist ja ein Argument der Ukrainer, und da ist auch was dran, dass sie im Fall eines Beitritts zur NATO natürlich auch was mitbringen, nämlich die Armee, die Kampferfahrung hat, die unheimlich viel jetzt auch gelernt hat, in Anführungsstrichen, während der fast 3 Jahre Großinvasion und Großangriff. Insofern würde ich da bei der Ukraine jetzt im Vergleich zu Moldau einen Unterschied sehen. Aber was Sie ansprechen, ist natürlich schon ein wirkliches Thema und eine Frage, da muss man sich mit beschäftigen. Denn wir sehen ja, dass Artikel 5 Beistand schon jetzt, ich würde nicht sagen, nicht mehr da ist, aber es ist ein Thema, über das wir nachdenken müssen. Wir haben jetzt gerade diese offensichtlich, mutmaßlich Sabotageakte auf dem Grund der Ostsee. Russland provoziert NATO-Staaten unter anderem mit Cyberangriffen, aber auch, es sind schon mehrfach russische Drohnen über NATO-Gebiet geflogen, Rumänien, Polen. Das sind alles so kleine Nadelstiche, bei denen Russland auch austestet, ob die NATO denn bereit ist, tatsächlich den Beistandsartikel anzuwenden und beizustehen und ab wann sie das tun wird. Und ja, das ist insofern ganz essentiell für unsere Sicherheit, weil die NATO eben auf Abschreckung beruht. Die funktioniert mit dem Versprechen, wir stehen einander bei, wenn einer angegriffen wird. Und insofern ist es ganz wichtig, dass das tatsächlich nicht aufgeweicht wird.
Frau Dombühl, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und uns an Ihrer Erfahrung haben teilhaben lassen. Das war hochinteressant, hochspannend und wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier miteinander reden. Herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, unter Wladimir Putin hat sich Russland zunehmend zu einem autoritären Staat entwickelt, in dem die politische Macht stark zentralisiert ist. Die Opposition wird unterdrückt, die Medien sind weitgehend kontrolliert und kritische Stimmen haben immer weniger Raum. Besonders seit der Annexion der Krim 2014 und dem Beginn des Krieges in der Ukraine 2022 verfolgt Russland eine aggressive Außenpolitik. Diese Entwicklungen haben zu einer zunehmenden Isolation Russlands auf der internationalen Bühne geführt und die Beziehungen zu westlichen Ländern erheblich belastet. Trotz der starken Kontrolle durch Putin gibt es innerhalb der russischen Gesellschaft aber auch eine zunehmende Unzufriedenheit. Der Krieg in der Ukraine, die wirtschaftlichen Sanktionen und die allgemeinen Lebensbedingungen belasten viele Menschen stark. Aber durch die strenge Unterdrückung von Opposition und freiem Ausdruck ist es schwierig, diese Unzufriedenheit politisch auszudrücken. Man könnte ja langfristig hoffen, dass das zu gesellschaftlichen Spannungen führen könnte, die dann möglicherweise Veränderungen in der russischen Politik anstoßen. Allerdings wird das nicht einfach werden. Putin stellt Russland oft als einen starken Akteur dar, der sich gegen den Westen behaupten muss. Diese nationalistische Rhetorik wird genutzt, um die interne Kontrolle zu verstärken und die Bevölkerung hinter sich zu vereinen, gleichzeitig jedoch auch geopolitische Spannungen zu schüren. Die politischen und militärischen Entwicklungen in Russland haben direkte Auswirkungen auf Europa. Die geopolitischen Spannungen, die durch Russlands Handlungen entstehen, betreffen nicht nur die Nachbarländer, sondern auch die Sicherheitslage in Europa insgesamt. Wir in Europa müssen uns nämlich zunehmend mit einer russischen Außenpolitik auseinandersetzen, die oft in Opposition zu unseren westlichen Interessen steht.
Und das war's auch schon mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Wir hören uns wieder nächste Woche, Dienstag, wann?
Um 5.55 Uhr und wieder mit einem garantiert spannenden Thema.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.